Wie laut ist es um den Flugplatz Lohmühle wirklich? Im Norden von Hamm entsteht was Großes, aber ist es auch großartig? Und im Hotel Baumeister ist wieder ein bisschen Leben eingekehrt. Das sind unsere Themen.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Marlzeit, dem neuen Podcast hier bei der Marler Zeitung. Heute mit Martina Möller.
Hallo.
Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir werden hier ab sofort jede Woche Donnerstag ab 5 Uhr über all das sprechen, was Mal bewegt, was diskussionswürdig ist, im Positiven wie im Negativen. Und wir starten heute direkt mit einer der größten Diskussionen der letzten Jahrzehnte, nämlich mit dem Flugplatz Lohmühle. Nicht erst seit gestern wird darüber diskutiert, ist er zu laut und darf das eigentlich alles da so passieren, wie es passiert. Martina, du bist da wunderbar im Thema. Erzähl mal, was ist jetzt quasi der neueste Dreh?
Die Frage wunderbar stellt sich, glaube ich, nicht, weil Anwohner sind, glaube ich, tatsächlich genervt. Diese Fluglärmdebatte ist, wie du schon gesagt hast, wirklich Jahrzehnte alt. Die gibt es fast seit Beginn des Flughafens, hat aber sich jetzt in den letzten 2-3 Jahren wieder verstärkt, weil es auch ein paar Neuerungen gibt. Der Flugplatz ist mittlerweile aus den 50er Jahren ist er gegründet worden. Der Kreis Recklinghausen war mal beteiligt, dann wurde er verkauft. Seitdem er privatisiert ist, ist er tatsächlich auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort für Mal. Das darf man nicht unterschätzen. Es gibt da 100 Beschäftigte, es gibt Werkstätten, es gibt eine Flugschule, Fallschirmspringer haben da ihr Zuhause. Es gibt geschäftlichen Flugverkehr, aber natürlich auch viel Freizeitprogramm. Und jüngst hat jemand zu mir gesagt, ja, das ist ja nur was für privilegierte Leute. Das stimmt nicht so, weil der Flugplatz auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel ist. Da fahren Familien hin, die gucken sich den Flugbetrieb an, die Kinder können da spielen, es gibt eine Gastronomie. All das sollte man auch nicht unterschätzen. Es ist ein sehr beliebtes Ziel für Fahrradausflüge. Die DJK Lenkerbeck veranstaltet da in den Sommermonaten abends Skaten für alle gegen kleines Entgelt, kann da ja jeder mitmachen und über die Landebahn rollen. Also da gibt es so ein paar Pole, die tatsächlich schwierig zusammenzubringen sind. Gleichwohl kann man auf der einen Seite die Anwohner verstehen, auf der anderen Seite auch den Betreiber des Flughafens, der auch wirtschaftlich arbeiten muss.
Ja, natürlich, zumal es ist ja auch so, der Flugplatz ist ja nicht erst seit gestern da. Da ist natürlich dann auf der einen Seite das Argument, ja, den gibt es jetzt schon so lange. Wenn ihr euch dann Haus kauft oder dahin zieht, dann müsst ihr das mit einrechnen. Auf der anderen Seite kann man aber auch die Anwohner verstehen, die sicherlich jetzt nicht sich da ein Haus kaufen und dann nur darüber nachdenken, wie laut das alles werden wird, sondern ja, den gibt es da, aber wie die Lautstärke am Ende ist, lässt sich halt schlecht auch einschätzen dann. Ne?
Ja, also ein Knackpunkt, der im letzten Jahr aufgekommen ist, der scheint sich jetzt zu wiederholen, das sind Starts und Landungen bei Dunkelheit. Ne? Und das ist also eine Flugschule, die da aus Essen kommt, wo die bildet Piloten aus, die später dann offiziell Linienmaschinen fliegen. Also jeder, der irgendwie mal nach Mallorca fliegt, möchte natürlich einen Pilot haben, der bei Dunkelheit landen kann. Und das müssen die irgendwo üben. Und der Betreiber des Flughafens hat uns versichert, ja, er versucht das so leise wie möglich zu machen. Die machen das vornehmlich in den Sommerferien, weil sie da eben wenig Leute stören, weil viele im Urlaub sind. Aber die finden halt eben spät statt, weil es später dunkel wird im Sommer. Und das ist also einer der Hauptkritikpunkte. Ne? Das andere eben, dass da ein Biergarten ist oder dass da Leute hinkommen, das ist nicht so schlimm, weil das findet alles nachmittags, tagsüber statt. Da ist abends dann irgendwann Feierabend, die Familien fahren nach Hause mit Kindern. Aber diese Starts und Landungen bei Nacht, bei Dunkelheit, das ist mal bis 12 Uhr sein oder so oder vielleicht auch 12:30, das ist halt so der Knackpunkt der letzten Jahre gewesen. Ja, also da haben sich viele Leser bei uns gemeldet deswegen.
Es war ja auch, als dieser Intensivhelikopter da stationiert wurde. Ich habe das andere Ende immer mitbekommen. Ich habe zu der Zeit in der Nähe vom Marienhospital gewohnt und direkt im Dachgeschoss. Und da war das halt, wenn der anflog, da hast du gedacht, der fliegt durch dein Schlafzimmer durch, weil das halt so extrem laut ist, wenn der dann direkt im Landeanflug ist. Beim Start ist es dann ähnlich. Ja, da gab's ja auch schon sehr viel Kritik zu solchen nächtlichen Einsätzen.
Ja. Wobei man da auch sagen muss, also die haben ja die Genehmigung dafür, für ja. diesen Betrieb, ne? Auch für diese Starts und Landung. Das wird auch alles dokumentiert und aufgezeichnet oder so. Also das ist jetzt nichts Illegales, was die da machen. Ne? Und das machen die auch, glaube ich, nicht, um die Leute zu ärgern. Also das beißt sich halt. Flughäfen und Anwohner, das ist ein Thema, das ist schon schwierig. Ne? Also nicht nur bei großen Flughäfen in Frankfurt und Düsseldorf, sondern eben auch hier mal am kleinen Flugplatz Lohmühle.
Ja, und selbst bei den Großen sind sie ja am Protestieren. Also ja. Ich glaube, dass das geht auch immer irgendwie miteinander einher. Ich glaube, ich würde mal schätzen, bei Bahnhöfen und Autobahnen wird es ähnlich sein in manchen Fällen.
Ja, ich wohne an der Straße, wo sehr viele Motorräder langfahren im Sommer. Also der Biker-Treffvogel ist nicht weit. Also ich kann ein Lied davon singen. Ich weiß genau, das war jetzt ein Harley oder das war ein Japaner, der vorbeigefahren ist. Da gewöhnt man sich irgendwann dran. Aber es ist halt mehr geworden in den letzten Jahren. Ne? Und da kann man Anwohner schon verstehen, wenn die sagen, jetzt wird aber auch noch nachts geflogen. Also ich kann das verstehen. Aber andererseits, ja, der Flugplatz hat schon seine Berechtigung. Ne? Auch mit Hinblick auf Transporte von Organen zum Beispiel für Krankenhäuser, was ja auch stattfindet. Also Polizeihubschrauber, irgendwie ADAC-Rettungshubschrauber, die dazwischendurch landen und auftanken oder so, ne, ist schon ein wichtiges Ding für Mal, ne, und die Umgebung.
Und es wird ja auch von vielen Geschäftsleuten genutzt. Das ist dann oft sogar der Flugverkehr, der gar nicht so sehr auffällt, weil die Maschinen relativ leise sind. Aber es ist halt trotzdem so ein Landeplatz, der auch ja für die Wirtschaft einfach gut ist, auch wenn da jetzt vielleicht nicht der gemeine Arbeiter mit dem Flugzeug zur Arbeit kommt, aber letzten Endes, es hilft auch der regionalen Wirtschaft, dass wir so einen Angelpunkt da haben, den man anfliegen kann.
Das ist ganz sicher so. Der Unterschied ist einfach, diese Flüge finden in der Regel tagsüber statt. Ja. Ich glaube, das ist das große Problem und ich habe das ja vorhin gesagt, es ist schwierig, man wird die Interessen nicht eins zu eins übereinander kriegen, aber so ein bisschen aufeinander zugehen, das geht schon. Wir haben ja beim Flugplatz abgefragt, wie ist denn das, wenn jetzt am Sonntagen oder auch abends Maschinen starten, die zum Beispiel Fallschirmspringer in die Luft bringen. Und dann sagen die so, die haben leise Maschinen. Also bitte benutzt auch diese leisen Maschinen. Dass es ein schöner Platz ist, wo man auch schöne Events machen kann, das wissen wir am allerbesten. Wir haben als Medienhaus da Flugplatzfeste veranstaltet. Hier waren Texas Lightning, Monroes. Und wir haben vielen tausenden Leuten da ein richtig schönes Wochenende bereitet. Die haben das alle sehr genossen. Es ist jetzt am Wochenende wieder ein Event da. Man kann immer über einzelne Events streiten. Man kann immer über einzelne Positionen streiten. Aber dieses, der Flugplatz muss weg und der Flugplatz macht, was er will. Da gibt's ja ganz viele Facetten. Und ja, die jetzt vernünftig auszukleiden, ich glaube, das ist das Gebot der Stunde. Ne? Und ich habe im Moment tatsächlich den Eindruck, dass die Geschäftsführung vom Flugplatz da auch immer gesprächsbereit ist. Die haben uns gegenüber allen Nachfragen, sind sie nachgekommen, die sind aufgeschlossen und vielleicht geht es ja auch einfach mal mit Anwohnern zusammen.
Ja, letzten Endes ist das ja immer das Rezept eigentlich, hinsetzen und reden. Dann kann man eine Lösung finden. Wenn man sich immer nur bekämpft, dann bringt das keinem sowas, weder den Anwohnern noch dem Flugplatz selbst.
Und grundsätzlich denke ich schon, dass die Stadt Mal von dem Vorhandensein dieses Flugplatzes auch wirklich profitiert.
Ja, natürlich. Also sonst haben wir ja hier im Kreis was derartiges nicht. Der nächste ist ja dann doch ein bisschen weiter nördlich erst. Oder halt die ganz großen.
Die Anbindung Mals eben durch einen Flugplatz ist auch für Unternehmen hier interessant. Ne? Du hast vorhin den Geschäftsverkehr, Reiseverkehr schon erwähnt und das habe ich nicht nur einmal gehört, wenn Termine waren im Chemiepark oder bei größeren Unternehmen hier in Mal, die sagen, wir wissen das zu schätzen. Ne? Wir haben hier keine gute Bahnanbindung in Mal, aber der Flugplatz hilft uns. Das sollte man vielleicht auch dabei immer ins Kalkül ziehen. Ne?
Ja, und in diesem Sommer stehen da auch einige Events an, also eine Drift Night mit Autos ist da angesagt. Im letzten Jahr gab es ja dieses Mopar-Beschleunigungsrennen. Also da sind dieses Jahr auch wieder einige Veranstaltungen geplant. Wenn man so mal online guckt, da interessieren sich schon jetzt tausende Leute für, die da hinwollen. Das ist schon ein Wirtschaftsfaktor, ne, dieser Flugplatz.
Ja, und letzten Endes ja auch nicht erst seit gestern. Das ist ja auch so ein Punkt. Wenn ich mich zurückerinnere, so an meine Kindheit, da waren wir dann auch da. Und dann ist ja natürlich als Kind interessant, wenn da Flugzeuge landen und vielleicht hast du dann sogar irgendwie Fallschirmspringer, die in der Nähe dann auf dem Feld auf der anderen Seite von der Bockholter Straße dann runtergehen. Und das sind halt Erinnerungen, die man dann auch mitnimmt und die dann halt auch zeigen, es ist halt was Etabliertes eigentlich, über das wir hier diskutieren.
Ja, ich erinnere mich auch an so eine große Flugshow mit den Red Arrows, mit Walter Extra, da so ein Flugweltmeister, die haben da Shows gemacht, da waren tausende Leute auf diesem Gelände, ne? Also die aus ganz Sinsen, Lenkerbeck, die Nonnenbusch, die sind da alle hingelaufen oder hingefahren oder so, das war ein Riesending, am Sonntag bei Sonnenschein oder so, also heute undenkbar, nach Rammstein natürlich auch undenkbar, aber die sind wirklich über die Köpfe der Leute drüber geflogen. Also eine Sensation.
Wobei tatsächlich auch die Stilllegung immer wieder Thema war. Als der Kreis noch Gesellschafter war, war es zuletzt 2004, das eigentlich schon beschlossene Sache war, der Flugplatz wird stillgelegt.
Stimmt, ja. Warten wir ab, was draus wird. Ich glaube, hier können wir sowieso nicht lösen. Und
wir können es nicht lösen, wir können nur dafür werben, genau für das, was du gerade gesagt hast. Leute, redet miteinander. Genau. Es ist nicht so, das hat mir so ein bisschen auch persönlichen Stich versetzt, ne, dass wir jetzt aus unserer Redaktion auch vorgeworfen, ja, ihr haltet immer nur mit den Elitären und schlagt euch auf deren Seite, weil ihr positiv über den Flugplatz berichtet. Es hat halt viele Facetten, das Thema. Und ich kann auch Anwohner verstehen. Ich wohne auch in einer Einflugschneise eines regionalen Flughafens und das ist nicht immer schön. Auf der anderen Seite denke ich, na gut, es gibt viele Interessen. Meine ganz alleine sind da vielleicht auch nicht immer die Maßgebenden, ne?
Eben, da fällt mir immer so das alte Motto von der Mahler Zeitung ein. Damals zum Start, da hieß es, wir sind das Sprachrohr für die Mahler Bevölkerung. Und
für alle. Ja,
eben, das beinhaltet alle, nicht nur eine Seite.
So, danke.
Alles klar. Kommen wir ganz kurz zu unserem Werbeblock, nämlich alle Sachen, über die wir hier sprechen, alle Themen, die findet ihr natürlich auch unter marla-zeitung.de und in der MZ Plus App, die es für iOS und Android gibt. Und wenn ihr Zuhörer seid, dann könnt ihr ein Abo-Angebot nutzen, nämlich 1 Euro kosten euch 4 Wochen Probeabo. Da könnt ihr nämlich einfach mal gucken, was wir hier alles so anzubieten haben. Nämlich neben diesem Podcast gibt es auch noch andere Podcasts. Es gibt Livestreams ohne Ende. Natürlich alles, was aktuell in Mal passiert, findet ihr da, aber auch im kompletten, ja, mittlerweile Ruhrgebiet, muss man sagen. Also wir sind weit verbreitet. Und wenn ihr es einfach mal antesten wollt, guckt in die Shownotes, da ist der Link drin zu unserem Angebot. Und wenn ihr uns sowieso schon seht, dann seid ihr Abonnenten, denn diesen Podcast gibt es auch als Video auf unserer Website. Und ja, wenn ihr uns seht, vielen Dank fürs Abo. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Im Norden von Malham, da passiert ja jetzt nicht erst seit gestern was, aber so langsam nimmt es Form an. Gate Ruhr ist das Stichwort, das ehemalige Zechengelände von Auguste Victoria wird wirklich sehr großzügig umgebaut. Da passiert in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge. Es ist schon eine ganze Menge auch passiert. Und unter anderem kommt da ein Omni-Channel-Hub von Thalia hin. Und wer jetzt kein Wort verstanden hat, geht mir genauso. Was ist das,
Martina? Ja, ich oute mich jetzt mal. Ich wusste auch nicht, was das ist. Das habe ich jetzt gelernt. Also Thalia baut hier ein Logistik- und Produktionszentrum für Druckerzeugnisse. Und das ist eben der Charme auch dieser Ansiedlung, für die 100 Millionen Euro investiert werden. Mindestens 600, saisonweise bis zu 1000 Arbeitsplätze werden hier entstehen. Und es ist eben auch ein Produktionsstandort. Viele Menschen kritisieren ja nicht zu Unrecht diese reinen Logistikbetriebe. Die sagen, die kommen immer, brauchen viel Fläche, haben wenig Arbeitsplätze. Und das war ja nicht das Ziel, das die Gate Ruhr GmbH verfolgt hat. Auf dem ehemaligen Gelände der Zeche AV37 sollte ja ein neues Industrie- und Gewerbegebiet entstehen, das zumindest teilweise den Wegfall der Arbeitsplätze kompensieren kann. Thalia ist, glaube ich, ein guter Standort. Mit Thalia, mit dieser Ansiedlung, wo ja jetzt auch gerade schon fleißig gebaut wird, ist tatsächlich auch der erste Teilabschnitt von Gate Ruhr komplett belegt. Also die brauchen auch viel Fläche. Wir haben das mehrfach auch online und in der Mahler Zeitung gezeigt, wie der Standort aussehen wird. Und konnten jetzt zuletzt berichten, dass tatsächlich die ersten Arbeitskräfte gesucht werden für den Standort Mal. Das sind im Moment noch Führungskräfte, die sich dann schon mal einarbeiten, bis es hier richtig losgeht. Und das ist Ende des Jahres geplant, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres.
Also quasi die Pioniere, die Pionierarbeit jetzt leisten sollen.
Hier. Und falls Sie nicht wissen, wo das ist, wenn Sie die Karl-Duisberg-Straße mal ganz durchfahren, da ist jetzt hinten so ein neuer Kreisverkehr. Und wenn Sie da nach links gucken, dann sehen Sie sehr viele Pinne, die da jetzt so in den Nachthimmel oder in welchen Himmel auch immer ragen. Und das ist dieser Hub, den die da bauen. Also ein Riesending, war bis vor ein paar Wochen noch nicht zu sehen, aber jetzt durch diese Pinne, die da jetzt hochkommen, sieht man also, die werden es wahrscheinlich wirklich schaffen, ihren Plan einzuhalten. Die wollten ja dieses Jahr schon das Weihnachtsgeschäft mitnehmen, also die werden im Herbst fertig. Das ist sehr ambitioniert. Also hätte man sich vor ein paar Wochen noch nicht vorstellen können. Also da fahren auch sehr viele Lastwagen, die da aufschütten und was ich alles machen, Bagger rollen da rum. Der Kreisverkehr ist ja jetzt vor ein paar Wochen freigegeben. Da wird ja auch alles für Gate Ruhr gebaut, was da eben so ist an Straßen. Und man kann sich das jetzt schon angucken. Das ist schon wirklich ein imposantes Gebäude, was da hinkommt.
Und auch nicht ganz billig, ne?
Nö, schlappe 100 Millionen so, ne?
Ja, mal eben. Ja. Aber gut, wenn es für so viele Arbeitsplätze sorgen wird.
Ja, wird auch dringend Zeit. 10 Jahre ist es jetzt her, ne? Fast, dass die letzte Zeche in Mal AV37 endgültig geschlossen hat. Und anfangs war der Zeitplan ja noch viel ambitionierter, dass der sich nicht einhalten lassen würde, konnte man sich fast an 5 Fingern abzählen. Mittlerweile sind Stadt Mahl und die Rackmontan Immobilien da zusammen unterwegs, haben die Gate Ruhr GmbH ja zusammen gegründet und wie gesagt mit Thalia natürlich auch einen großen Erfolg erzielt. Und da muss man gucken, wie es weitergeht. Das weiß man tatsächlich jetzt noch nicht.
Hm. Wenn ich weiß, was Thalia ist, das ist sowas Ähnliches wie Amazon, ne? Also die sind der Online.
Das ist der Online-Buchhändler.
Ist der Online-Buchhändler Deutschlands, ne? Also.
Genau, ja. Muss man vielleicht auch erklären für alle, für die das kein Begriff ist. Ich meine, die Läden kennt man vielleicht, die Verkaufsläden, aber was da sonst noch hintersteckt, ist halt das deutsche Amazon für Bücher. Also das, was Amazon im Ursprung mal gewesen ist und nicht gerade klein.
Und hier, wie du schon gesagt hast, hier wird dann auch gedruckt. Ne? Also die produzieren dann auch hier ihre Titel. Ne? Also
das ist die eigentlich gute Nachricht, weil ich glaube, es ist tatsächlich heutzutage so, nichts ist so schnell wieder leergezogen wie ein Logistikzentrum.
Ich wollte gerade sagen,
aber wenn man einen Produktionsstandort hat, der eben auch andere Standorte beliefert, dann ist das, glaube ich, eine gute Existenz. Garantie ist vielleicht übertrieben, aber eine Existenzsicherung ganz sicher.
Gibt eine gute Aussicht auf jeden Fall. Gut, sind wir mal gespannt, was daraus wird. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. mzredaktion@medienhaus-bauer.de ist die E-Mail-Adresse. Ansonsten findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram. Und sagt einfach mal, was ihr dann von dieser Entwicklung haltet. Weil 10 Jahre ist es gerade mal her oder schon, je nachdem, wie man sieht, dass die Zeche stillgelegt worden ist. Und ganz am Anfang, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich es nicht so ganz glauben wollen, dass diese Entwicklung da wirklich so stattfindet. Ich habe eher damit gerechnet, dass wir da jetzt erstmal 20 Jahre Brache haben, aber
dafür gibt es ja auch genügend Beispiele, ne?
Und ja, deshalb.
Mal war auch einfach zu spät, um hier noch das, ich weiß nicht wie vielte Industriemuseum anzusiedeln. Es gab schon alles, ne? Es gab Zollverein, es gibt Zeche Zollern in Dortmund, es gibt so viele Bergbaustandorte, die zu Museen oder Treffpunkten ausgebaut worden sind. Dafür war die Schließung in Mal einfach zu spät.
Und ich glaube auch diese Anlage, die wäre auch viel zu groß dafür gewesen. Also weil das ist ja so ein weitläufiges Gelände mit so dermaßen vielen Gebäuden und Infrastruktur, da hätte man schon eine Menge Event und Museum draus machen müssen.
Wobei die Ruhr-Triennale war ja mal zu Gast, ne?
Stimmt,
in der Kohlenwäsche. Das war schon eine sehr imponierende Veranstaltung. Der Johann Simons hat da damals inszeniert, war der Bundespräsident, Herr Gauck war damals da.
Ja.
Und war schon toll, aber man weiß natürlich auch, wenn man da einmal hingeht, das ist eine einmalige Gelegenheit und da kann man nicht einen Dauerbetrieb einrichten, ist unmöglich.
Ein Dauerbetrieb wird aber jetzt wieder eingerichtet, ein paar Meter weiter im Hotel Baumeister, da tut sich jetzt was. Patrick, du bist am Bilde, erzähl mal.
Ich war da letztens mit der Kollegin Theresa Breuer vor Ort und zwar, viele kennen es vielleicht noch aus den letzten Jahren vielleicht nur noch vom Vorbeifahren. Das war mal ein Hotelrestaurant, wo früher ziemlich viel los war. Das war Treffpunkt, hat einen guten Ruf gehabt, also da wurde gut bürgerlich gekocht und gegrillt. Man konnte draußen sitzen, da wurden Hochzeiten gefeiert und das war jetzt in den letzten Jahren, also weiß ich, bestimmt anderthalb Jahrzehnte oder so, war das Ding dicht. Und jetzt tut sich was. Und zwar ist da ein neuer Besitzer oder Eigentümer eingezogen und der baut das Ding gerade um. Wir haben mit ihm gesprochen, also der ist selber Monteur gewesen in den letzten Jahren, hat Gerüstbau betrieben und er sagt, er weiß, was Monteure brauchen, Stichwort Monteurzimmer, die er oben drüber hat und unten soll aber auch dann wieder Restaurantbetrieb stattfinden und mit Hinblick auf Thalia und sagen wir mal so einen Begriff wie Mittagstisch, ist das glaube ich eine Option. Also wenn er das wirklich hinkriegt, er hat das Ding komplett auf links gezogen, also da kommt eine Küche, wird alles neu eingerichtet, wird alles komplett saniert, dann könnte es wirklich laufen. Also wenn er da sowas hinkriegt, ne, mit Mittagstisch und allem drum
und dran. Ist ja generell auch von der Lage wunderbar, dass es oben in Malham direkt gegenüber von der Freiwilligen Feuerwehr an besagtem Kreisverkehr, der jetzt neu gebaut worden ist. Das heißt, das ist halt von der Verkehrslage auch super gelegen, auch am Wochenende, selbst wenn dann jetzt bei Thalia oder so nichts passiert gerade.
Ja. Also er zieht wohl auch so ein bisschen auf Event-Gastronomie, also Stichwort EM, WM, Public Viewing will er machen. Draußen dann so ein Grill, so Spanferkel am Spieß und solche Sachen hat er davor. Und wenn alles klappt, dann will er so Anfang August aufmachen. Ne? Also ähnlich ambitioniert wie Thalia, aber er wäre dann noch vielleicht 1-2 Monate eher fertig. Ne? Dann könnten die Arbeiter, die dann da hingehen, gleich bei Baumeister einkehren.
Und tatsächlich glaube ich, er könnte sich sogar so ein bisschen befruchten mit einem weiteren Standort. Da ist ja auch die Sickingmühle.
Stimmt.
In der wir kürzlich unseren Unternehmer des Jahres geehrt haben und die mittlerweile, das war damals unser Informationsstand, schon fast für die komplette Saison ausgebucht ist, was das Thema Hochzeiten angeht. Also es ist eine sehr schöne Location und wenn man dann gleich in der Nähe noch was hat, wo man einfach mal so einkehren kann, im Biergarten sitzen und auf der Fahrradtour zum Beispiel ein bisschen Rast machen kann, glaube ich, kann das gut laufen. Und es ist, Hotel Baumeister ist zum Beispiel in der Generation meiner Eltern total bekannt gewesen als ein Treffpunkt und wo man sich zum Essen traf, wo Kegelclubs waren, wo Vereine sich getroffen haben. Und das steht also mindestens ein Jahrzehnt oder eher länger schon leer. Ich weiß, dass als das erste Mal 2015 viele Geflüchtete nach Mal kamen, dass der LWL dort lange Zeit eine Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hatte. Ansonsten gab es, glaube ich, keine Nutzung
inzwischen. Nicht viel, nee. Also zuletzt gab es so diesen American Food Service, der hat dann auch noch drei Buchstaben auf dem Fenster hinterlassen. Wenn man davor steht und rechts guckt, dann sieht man auf den Fenstern noch AFS. Die haben wohl aber nur so diese Küche genutzt. Die haben wahrscheinlich ein, zwei Pizzaöfen da aufgebaut. Die gab es auch nicht lange. Ansonsten steht das Ding jetzt wieder leer und der neue Betreiber hat sich halt gedacht, naja, er versucht's mal. Ne? Und ist guter Dinge, ist auch selber handwerklich wohl geschickt. Und wenn man das auf unserer Webseite malerzeitung.de gibt es auch ein Video dazu. Wir sind ja da durchgelaufen mit der Videokamera, können Sie sich angucken. Der hat das wirklich komplett blank gezogen. Ne? Das wird komplett neu gemacht. Mal sehen, wie es wird.
Ja, wahrscheinlich auch notwendig, wenn ich so mich zurückerinnere, die paar Termine, die ich damals so als freier Mitarbeiter da mal hatte, wenn da irgendeine Jahreshauptversammlung oder so war. Es war also richtig schöne, altbackene Einrichtung. Man kann natürlich aus nostalgischen Gründen auch damit arbeiten, aber ich glaube, vor allem wenn es dann längere Zeit leer stand, ist so eine Kernsanierung, sage ich jetzt mal, die beste Lösung.
Auf jeden Fall. Die Theke bleibt allerdings drin, da uns versichert, ist auch so ein altes Prunkstück, was viele dann auch erkennen werden, wenn die da reingehen, glaube ich. Also, da habe ich so manches Bier dran getrunken, kann ich mir vorstellen. Also, ja.
Also ich finde auch, der Standort ist absolut vielversprechend.
Ja. Also. Ja, definitiv. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwann nicht nur Thalia, sondern alles da erblüht, sage ich jetzt mal.
Einmal das, was da aber auch für die Leute drumherum. Ne? Es gibt die Müllerin, ne? die das ist da. Und dann für Malham, weiß ich nicht, was gibt's da noch? Oder Kotten noch am Bach-Acker Weg?
Ja, dann Malham hat einen Aldi und hat einen Bäcker, eine Bertholds-Bäcker.
Also ich glaube, neu, also das tut
der Stadt gut. Säckenmühle meine ich jetzt. Ne?
Ja, das tut der Ecke da richtig gut.
Ja. Ja, während wir uns auf Baumeister dann freuen, können wir uns in naher Zukunft auch auf ein paar andere Sachen noch freuen, was in den nächsten Tagen passiert. Patrick, du hast da eine Sache der du schon entgegenschaust.
Ja, also wir haben uns ja letztens mit Willi Tewes getroffen und dem Märtenfreitag, die wieder den Naschmarkt organisieren in Altmahl am Kirchplatz vor St. Georg. Am 9. April geht's los. Dieses Jahr sind 6 Termine geplant, einer weniger als sonst, weil den Oktober klemmt sich, weil da ist eh schlechtes Wetter, da wird's früh dunkel. Der Naschmarkt findet immer statt von 16 bis 20 Uhr, immer am zweiten Mittwoch eines Monats und hat in diesem Jahr auch wieder sehr viele Buden zu bieten. Also knapp 12, 13 Stände sind dann da, die ein paar Leckereien anbieten. Saarländische Spezialitäten, ofenwarmes Brot, was schnell ausverkauft ist und Fisch und Fleisch und alles, was man so braucht. Wein gibt es natürlich auch und Bier. Man kann da Open Air sitzen, wenn das Wetter mitspielt, wird es, glaube ich, voll und ist immer eine sehr schöne Veranstaltung. Nicht nur für die Leute in Altmahl, für die ist es hauptsächlich gedacht, weil der Willi Tewes eben da so ein Urgestein ist aus dem Stadtteil. Aber wenn man jetzt aus Polsum oder Sinsen kommt, darf man natürlich auch da ein Glas Bier trinken oder da eine saarländische Spezialität essen.
Also nicht nur naschen, sondern auch schlemmen.
Ja,
ne, und einkaufen.
Genau, ne, und wem das dann zu früh zu Ende geht um 20 Uhr, der kann in den Irish Pub gehen, der wird aufhaben. Tutti Frutti wird wohl nicht aufhaben, personalbedingt, wie ich so erfahren habe. Aber ansonsten kann man auch in den in den Mühlenbach kann man auch.
Ne? Stimmt, den gibt es auch noch.
Genau.
Ja, kann man sich einen schönen Abend machen und gleich 6-mal dieses Jahr. Bin ich mal gespannt. Die letzten Male, letztes Jahr, die sahen ja auch schon vielversprechend aus. Ich habe ja immer so eure Livestreams dann auch mitverfolgt, die ihr gemacht habt.
Ja.
Und es war ja immer rappelvoll. Selbst wenn das Wetter nicht mitgespielt hat, waren die Leute da.
Ja, das ist absolut beliebt. Und es ist tatsächlich so, das hat sich natürlich schon längst in ganz Mal rumgesprochen und auch in den Nachbarstädten. Also ich habe da auch schon Leute aus Gelsenkirchen, aus Herten, aus Haltern sogar getroffen, obwohl ja immer alle sagen, es gehen immer alle nach Haltern. Aber die fanden das auch ganz nett, da mal zu gucken. Und es ist wirklich eine sehr schöne Veranstaltung, eine sehr schöne Atmosphäre da im Schatten von St. Georg. Also das kann man wirklich nur genießen. Wenn dann noch ein bisschen die Sonne scheint, kann man sich da einen schönen Spätnachmittag bis Abend machen.
Ja, ist eine tolle Mischung aus Biergarten und so ein bisschen Kirmes, so, ne? Also sowas in
der Ja, hat was davon,
ja. Aber auf Karussells fehlen noch, aber ist auch so ein Sehen und Gesehen werden. Also wenn man lange in Mal wohnt, irgendwen trifft man da. Also irgendwer ist immer da, den man kennt.
Und das ist das Schöne. Solche Gelegenheiten hat Mal leider nicht allzu oft, ne? Solche Events, wo man einfach hingeht und sagt, na ja, ich weiß, ich treffe da jemanden, den ich kenne.
Es ist sonst eigentlich nur der Paulsommer Weihnachtsmarkt, der dafür prädestiniert ist.
Naja, der Altmaler schon auch, aber da muss man lange warten, klar, bis Weihnachten. Ne?
Das stimmt. So haben wir wenigstens dann, wenn sich das wettermäßig tatsächlich da noch mehr anbietet, als in der Kälte zu stehen. Wunderbar. Gibt auch noch eine andere Sache, die auch ein schönes Vorabendprogramm sein kann, wenn man Lust hat, nämlich nächste Woche der Grimme-Preis.
Ja, am Theater wird wieder der rote Teppich ausgerollt. Wir sind dabei, viele Preisträger auch. Also jetzt spontan fallen mir ein Ulrike von der Gröben und Peter Klöppel, die geehrt werden. Es werden eine Menge Fernsehproduktionen da sein, Schauspieler, Produzenten, Regisseure und wir.
Genau.
Wir begleiten das alles am roten Teppich. Wir sind live dabei. Wir versorgen Sie mit Bildern, mit aktuellen Informationen. Wir haben ein großes Team. Auch zwei der Kollegen, die hier am Tisch sitzen, werden mit dabei sein. Und wir freuen uns darauf. Das ist immer wieder schön, dass wir sozusagen, weil es ja im Theater nur begrenzt Platz gibt und wenn alle Preisträger mit ihrem Anhang kommen und noch ein paar Laudatoren und dann sind die Ränge im Theater schnell gefüllt, aber mit uns können Sie live dabei sein und wir tun alles, um Sie da ganz aktuell auf dem Laufenden zu halten.
Genau. Und es empfiehlt sich übrigens auch immer, wer Interesse daran hat, man kann zum roten Teppich auch einfach hingehen als Zuschauer. Also da ist jetzt nicht alles abgesperrt, sondern man kann durchaus einen Blick auf seine Stars erhaschen, sofern man denn welche erwartet. Deshalb auch, das kann ganz nett sein, für so ein Stündchen da sich mal hinzubegeben zum Theater.
Autogrammjäger sind da meistens erfolgreich und genau, auch die beliebten Selfies. Also ich habe noch selten oder gar nicht erlebt, dass die Schauspieler, die da vor Ort sind, sich dem verweigert haben. Also es sei denn, sie kamen zu spät, das ist auch schon vorgekommen. Am allerspätesten kam Dennis Hopper, der hier auch mal in Mal war und als Ehrengast und der aber dann so ganz unerkannt da reinhuschte, als schon alle im Theater saßen und ich stand mit dem Kollegen zufällig noch draußen und dachte, Und meine Lieblingsepisode, soll ich die auch noch erzählen?
Ja,
die erzähle ich allen.
Natürlich.
Ist mein Interview, das ich mal mit Günther Netzer geführt habe. Dazu müssen jetzt alle, die zuhören oder zusehen, wissen, ich habe null Ahnung von Fußball, wirklich gar keine. Günther Netzer kannte ich natürlich. Und ich habe mich wunderbar mit ihm unterhalten und wir haben auch abends in der Sektbar noch einen Sekt darauf getrunken, dass ich dann endlich wusste, was ich auf spontan nicht wusste, dass er auch schon mal Fußball gespielt hatte, nämlich gegen den TSV.
Ja, guck. Ich habe Günther Netzer beim Grimme-Preis mal fast umgerannt, bei meinem allerersten.
Der ist ja auch nicht so groß.
Ja, und ich wusste damals, da war ich, weiß nicht, 18 oder so, und da wusste ich noch nicht mehr, wer das ist. Und ja, einfach.
Aber ein sehr umgänglicher, wunderbarer Gesprächspartner. Ich fand das, ich war damals noch, das ist auch schon ein paar Tage her, ich war damals auch eher unsicher und dann schon gar, was soll ich denn jetzt fragen, wenn ich doch so gar nicht über Fußball Bescheid weiß, aber die Gelegenheit bot sich und es war richtig einfach und ich habe viel Spaß daran gehabt. Wahnsinn. Er wird sich nicht mehr erinnern, aber ich.
Und am wahnsinnigsten, muss ich sagen, fand ich Harpe Kerkeling, der ja versucht hat, bei seiner Ankunft in einen vermeintlichen Nebeneingang ins Theater zu kommen. Das war aber kein Nebeneingang und vor allen Dingen, er war nicht geöffnet, also musste er dann doch über den roten Teppich. Und bis dahin hatte sich so ein dermaßen Menschentraube gebildet um ihn herum. Also ich würde mal so grob schätzen, so 200-300 Leute auf einem Haufen, einfach in der Mitte Harpe Kerkeling. Ich auch mit meiner Kamera, die ich dann nur noch hochgehalten habe, in der Hoffnung, dass irgendwie nichts kaputt geht. Und man ist dann so geschwommen zum Eingang, mehr oder weniger. Das war auch ein Erlebnis. Also
wir können in diesem Jahr ja noch nicht ganz genau sagen, wer dabei sein wird. Die Gästeliste steht noch nicht. Die kriegen wir mal kurz vor der Veranstaltung erst. Aber auch da halten wir natürlich alle, die uns abonnieren oder gucken oder hören, immer gerne auf dem Laufenden. Und wie gesagt, dann lohnt es sich auch wirklich da einfach mal vorbeizuschauen. Ich kenne Leute, die haben wirklich sehr, sehr, sehr dicke Autogrammbücher und viel davon haben sie sich beim Grimme-Preis abgeholt.
Ja, wir versuchen natürlich auch wieder am roten Teppich alle live eben im Stream zu erwischen. Falls Sie das verpassen, können Sie sich den Re-Live angucken. Also Sie verpassen nichts. Wir machen auch eine Fotogalerie. Wir sind im Theater, wir sind im Foyer, wir sind eigentlich überall zugegen, wo die Stars und Sternchen rumlaufen und versuchen da alles abzugreifen für Sie, was wir so kriegen.
Also im Grunde genommen, wir zeigen alles außer die Verleihung selbst.
Ja.
Ja, das darf man nicht. Dafür hat Dreisat das Abo und nicht wir.
Alles klar. Ja, dann euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ja, das war die allererste Ausgabe von Marlzeit. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht oder ihr ein paar Vorschläge für uns habt, gerne auch Vorschläge für Gäste, die wir mal einladen sollen, dann schreibt uns an mzredaktion@medienhaus-bauer.de oder besucht uns bei Facebook oder Instagram und schickt uns da eine Nachricht. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und gerne auch weitersagen, dass es uns jetzt gibt. Wie gesagt, jede Woche Donnerstag ab 5 Uhr morgens gibt es eine neue Episode. Und ja, euch beiden Dankeschön fürs Mitmachen.
Ja, vielen Dank dir.
Und bis nächste Woche.
Tschüss.